Herzlich willkommen zum Frontispitz Literaturpodcast Folge 196. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir die von Spannung geladenen Alexander Röske und Max Bringmann.
Ja, Grüße.
Hallo.
Wir haben eine neue Buchbesprechung in petto. Wir sprechen heute über Georges Arnauds Lohn der Angst. Und das ist ein Buch, das uns der liebe Alex mitgebracht hat. Dafür hatte sozusagen sein Wunsch-Joker dieses Jahr genommen. Wir haben uns nämlich am Anfang des Jahres, als wir die Bücher ein bisschen zusammengestellt haben, was wir dieses Jahr lesen wollen, natürlich gesagt, okay, wir machen ein bisschen Abi-Literatur, ein bisschen dies, ein bisschen das. Und dann hatte jeder so einen Joker, wo er sagen konnte, das eine Buch bringe ich mit und das müsst ihr lesen. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, war Lohn der Angst das Buch, das du auf diese Liste gesetzt hast. Und jetzt würde mich brennend interessieren, warum ausgerechnet dieses Buch? Was macht das so besonders? Es ist ja nun ein kleines Büchlein. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte, über Georges Arnaud.
Da seid ihr beide nicht ganz unschuldig dran. Tatsächlich bin ich auf das Buch durch den Film aufmerksam geworden, den ich vor vielen, vielen, vielen Jahren irgendwann mal im Free-TV gesehen habe. Nicht zur Gänze, wie ich mittlerweile weiß, sondern vermutlich eher so ab der zweiten Hälfte. Und ich fand den Film damals unfassbar spannend. Obwohl das Thema als solches, also eigentlich reden wir von LKWs, die in Schrittgeschwindigkeit fahren, jetzt nicht gerade von Hochspannung sprechen können. Aber der Film war unfassbar gut gemacht, hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist irgendwie hängen geblieben. Und dann habe ich erfahren, dass das Ganze eine Romanverfilmung ist und wollte dieses Buch tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren irgendwann mal lesen. Es stand schon ganz lange auf meiner Leseliste drauf. Ja, und dann hatten wir, und jetzt müsst ihr mir helfen, vorletztes Jahr oder letztes Jahr drüber diskutiert, mal drüber nachgedacht, ob wir nicht vielleicht irgendwann mal eine Folge machen wollen über, wie kann man das jetzt ausdrücken, Hidden Champions, irgendwie so Bücher, die früher mal ein riesengroßer Erfolg waren oder die vielleicht sogar zur Weltliteratur zählen oder zählten und heute nicht unbedingt vergessen sind. Und das war eins von diesen Büchern, welches mir damals schon in den Sinn kam, das wäre da schon bei einer solchen Folge, wenn wir sie gemacht hätten. Bis jetzt wäre das mein Beitrag gewesen.
Und das fiel. Moment, wir haben so eine Folge gemacht. Die Wühlkiste der Weltliteratur haben wir die, glaube ich, genannt.
Dann habe ich doch da bestimmt auch schon drüber gesprochen, oder?
Das habe ich gerade überlegt. Ich guck mal kurz. Wühlkiste der Weltliteratur ist das. Folge 139 gewesen. Vom April 2023. Schon zwei Jahre her. Da sprachen wir schon
dann
mal.
Dann kann es vielleicht sein, dass ihr gesagt habt, ja, vielleicht lesen wir es irgendwann mal. Und dann kam mir eben, Anfang dieses Jahres kam mir das Buch wieder in den Sinn. Dachte, ich schlag's mal vor. Und ihr habt Gott sei Dank Ja gesagt. Denn dann hatte ich jetzt auch mal einen handfesten Grund.
Wir konnten uns ja auch nicht wehren.
Stimmt. Aber es war nicht zu eurem Nachteil. Gut. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Das werden wir heute erfahren. Genau. Und ja, ich bin sehr gespannt. Denn wir haben es ja hier jetzt nicht im klassischen Sinne mit der Weltliteratur zu tun, wie man so andere Bücher vielleicht dazu zählt. Ja, wir haben hier wahrscheinlich auch nicht, weil wir letzte Woche oder beim letzten Mal das Thema hatten, diese gigantischen Referenzen, die so andere Bücher ausmachen. Oder wir verstehen sie einfach nicht. Das kann ja auch sein. Und vor allem haben wir es ja hier mit einem Bestseller zu tun, der immerhin schon 75 Jahre alt ist. Und da sind wir schon bei der zweiten Frage. Wir haben festgestellt, wir lesen unterschiedliche Ausgaben von diesem Buch. Mögt ihr mir mal sagen, aus welchem Jahr euer Buch stammt?
Also, ich habe die Ausgabe 1187, zweite Auflage dieser Ausgabe, der Originalausgabe von 1952.
Und also ich habe die 687, die erste Auflage dieser Ausgabe.
87, also vor mittlerweile 38 Jahren. Ich würde mir fast sagen, das Buch wird heute nicht mehr aufgelegt.
Nein, wird es nicht. Und also ich habe es nirgendwo gefunden. Ich hatte es am Anfang gegoogelt, weil ich dachte, ich kaufe das wieder bei meinem Buchdealer des Vertrauens, wie ich ja alle meine Podcast-Bücher dort frisch und neu kaufe, um sozusagen den lokalen Buchhandel ein bisschen zu unterstützen. Und habe es dort nicht gefunden.
Und genau, es scheint auch keine Reserven zu geben. Ich glaube, man kann das Buch außer vielleicht in Antiquariaten nicht mehr neu kaufen. Das sind ausnahmslos gebrauchte Bücher. Und
ja, aber ja, das ist. Und was ist, welche Ausgabe hast du?
Das kann ich dir tatsächlich.
Das ist eine neuere,
glaube ich. Nee, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Es steht hier im Buch nicht drin. Also, es ist aus dem Goldmann Verlag, aus der Reihe Goldmann Gelbe. Aber ich habe hier auf der allerletzten Seite ist dieses, was man ja früher auch gerne gemacht hat, so eine Postkarte drin, die man dann ausschneiden kann und in der man dem Verlag seine Ideen, Anregungen oder Kritik mitteilen kann. Und auf der Rückseite steht dann schon gleich drauf, welche Titel man aus der Reihe vielleicht noch bestellen möchte. Und dort steht ganz klein gedruckt, Goldmann Taschenbücher sind mit über 3700 Titeln, in Klammern Ende 1973, die größte deutsche Taschenbuchreihe. Deswegen vermute ich mal, dass das Buch nach 1973 erschien, aber vermutlich nicht allzu lange danach, weil sonst hätte man hier vermutlich irgendwie nicht Ende 73, sondern vielleicht Ende 75 oder sowas drin stehen gehabt.
Ja. Ja. Ich finde spannend, auf unserer Ausgabe, also wenn ich das richtig gesehen habe, Max, hast du ja die gleiche, steht Meisterwerke der Kriminalliteratur oben drüber.
Yep.
Also da können wir über zwei oder drei Dinge sprechen. Erstens, ist das wirklich Kriminalliteratur? Das können wir dann am Ende klären. Zweitens, auch die Frage, die wir am Ende klären können, ist es denn eins von diesen Must-Read-Büchern oder eins von diesen Büchern, die man jedem ein bisschen ans Herz legen sollte, mal zu lesen? Auch aufgrund des relativ geringen Leseinvestments. Ne? Das sind ja nur 160 Seiten, glaube ich.
Ja, auch, genau.
Das ist jetzt nichts, was man irgendwie, wo man sich viel Zeit dafür nehmen muss. Können wir dann gerne zum Schluss klären. Jetzt aber erstmal zu Georges Arnaud. Wer ist denn der Autor dieses Romans? Kann man ihn auch von anderen Büchern kennen? Woher kommt er und was hat er sonst noch gemacht?
Mein Part, und bevor ich da anfange, hätte ich noch zwei Sachen, die ich vorausschicken möchte. Der erste Punkt, wir haben es heute tatsächlich mit einer der krasseren Biografien zu tun, die wir hier in unserem Podcast bisher vorgestellt haben. Auch einer der spannenderen. Und ich habe das eine oder andere Detail weggelassen, das wäre sonst einfach viel zu lang gewesen. Und wer sich danach vielleicht noch dafür interessiert, für den Autoren, der darf da gerne noch ein wenig nachrecherchieren. Also es ist noch viel, viel mehr passiert als das, was ich jetzt hier vorsagen werde. Und der zweite Punkt, fast schon so zum Eigenschutz, der Mann war Franzose. Und er hat natürlich an vielen französischen Orten gewirkt. Und wir alle kennen das Gesetz. Jeder Name, jeder Eigenname im Französischen darf nicht so ausgesprochen werden, wie er den Buchstaben gemäß auf dem Papier steht. Sollte ich hier also in irgendeiner Art und Weise einen Eigennamen falsch aussprechen, und das wird passieren, seht mir das bitte, bitte nach. Ja, Georges Arnaud, geboren am 16. Juli 1917 als Henri-Georges Charles Achille Girard in Montpellier, war ein französischer Schriftsteller, investigativer Journalist und politischer Aktivist. Henri Girard war der einzige Sohn des Literaten bzw. des Autoren Georges Girard, der bei der Geburt seines Sohnes aber gerade in einem Kampfeinsatz im Ersten Weltkrieg teilnahm. Seine Mutter Valentine, geborene Arnaud, war zu jener Zeit Lehrerin am Gymnasium Montpellier. Man sieht also schon, sein späteres literarisches Pseudonym setzt sich aus dem Vornamen seines Vaters und dem Mädchennamen seiner Mutter zusammen. Der Einfachheit halber werde ich jetzt nur noch von Arnaud reden und nicht von Girard. Arnaud war 9 Jahre alt, als seine Mutter 1926 an Tuberkulose starb, eine Krankheit, an der auch er zeitlebens litt. Er war ein brillanter Schüler. Er erlangte sein Abitur im Alter von nur 15 Jahren und zeigte besondere Begabungen in literarischen und geisteswissenschaftlichen Fächern. Nach seinem Studium von Literatur und Juristik in Paris heiratete er zum großen Missfallen seines Vaters 1938 im Alter von 21 Jahren Annie Chavinot, Ehefrau Nummer 1. Zählen wir jetzt mal mit. Ja, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs trat Arnaud dem Militär bei, aber nach einem 5-monatigen Militärdienst in Nancy und Toul wurde er wegen einer Muskelschwäche entlassen. Ende 1940, Anfang 1941 stand seine Ehe auf der Kippe und wurde kurz darauf geschieden. Er übersiedelte nach Paris, arbeitete dort diverse Sachen, hatte Spaß und führte mit ein paar Freunden ein ziemlich ausschweifendes Leben. Im Juli 1941 rief er seine wohlhabende Tante um Hilfe und erzählte ihr, er sei Opfer einer Verhaftung durch mysteriöse Deutsche geworden. Und nur durch eine Zahlung eines Lösegelds durch seine Tante kam Arnaud wieder auf freien Fuß. Die französische Polizei schien dieser Geschichte aber keinen großen Glauben zu schenken, da sie für eine von Arnaud und einem Freund inszenierte Lüge hielt. Mittlerweile vermutet man, ja, lieber Philipp, du meldest dich.
Ist Arnaud Erfinder des Enkeltricks?
Es war tatsächlich seine Tante. Achtung, Achtung. Mittlerweile also, okay. Vermutet man, nicht zuletzt wegen von der Tante geschriebener Briefe, die man mittlerweile gefunden hat, dass diese Angelegenheit vielleicht eher mit der Unterstützung der Résistance in Verbindung steht. Mitte Oktober 1941 drängte Arnaud auf ein Treffen mit seinem Vater auf dem Familienanwesen und dazu kam es dann auch am 24. Oktober 1941. Dieses Wiedersehen soll recht herzlich gewesen sein. Und das ist ein wichtiger Satz, denn in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober wurden Arnauds Vater, seine Tante, ich weiß nicht, ob es die Tante war, die ihn in Anführungszeichen mit dem Lösegeld freikaufte oder nicht, und eine Dienerin des Anwesens, dessen Ausgänge übrigens alle verschlossen waren, mit einer Sichel erschlagen. Arnaud, der einzige Überlebende dieses Massakers, alarmierte am Morgen, jetzt meldet sich der Max.
Also, mit einer Sichel hätte ich ja jemanden aufgeschlitzt.
Ja.
Aber jemanden mit der Sichel zu erschlagen, das ist, als hättest du, keine Ahnung, ein Schwert mit und wirfst jemanden damit tot.
Es ist nicht diese eben, kleine Handsichel, sondern es gibt auch diese Sicheln mit einem langen, also nicht diese Sensensicheln, sondern Sicheln mit einem längeren Stab und die wiegen ordentlich was. Aber du hast recht, die haben eine Spitze, die haben eine scharfe Schneide, die haben aber auch eine harte Kante.
Nein, ist ja alles kurzum, gut. Nein, mein morbider Humor kam.
Die halbe Familie, einschließlich Dienerin, war tot. Und Arnaud war dabei. Er war der einzige Überlebende und alarmierte am folgenden Morgen den Pförtner und Aufpasser des Schlosses, die Familie Tolu, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Angesichts der mysteriösen Umstände der Tragödie, es gab keine Zeugen, es gibt kein Motiv, es gab keine Anzeichen eines Einbruchs und gegenüber der Polizei muss sich Arnaud wohl offensichtlich sehr kalt gegenüber seinem Vater geäußert hatten, gegen seinen toten Vater geäußert hatten, wurde Arnaud verhaftet, angeklagt und auch inhaftiert. Und obwohl er stets seine Unschuld beteuerte, verbrachte er bis zu seinem Prozess 19 Monate unter sehr schwierigen Bedingungen im Gefängnis von Périeux. In dieser Zeit kam es durch extreme Kälte und durch Hunger zum Tod von 10 Mitgefangenen. Der Prozess begann am 27. Mai 1943. Dort wurde er vom Rechtsanwalt Maurice Garçon verteidigt, einem langjährigen Freund der Familie, der in seinem Plädoyer die Ungereimtheiten der Ermittlungen hervorhob und nicht zögerte, den Pförtner des Schlosses, den eigentlichen Besitzer der Sichel, also der Mordwaffe, zu belasten. Und nach einer nur knapp 10-minütigen Beratung sprach die Jury Arnaud am 2. Juni dann auch frei. Jahre später erzählte Gérard de Villiers, Autor der französischen Taschenbuchreihe SAS, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Arnaud habe ihm anvertraut, Täter des Verbrechens zu sein. Wieder einige Zeit später sagte er aber aus, er hätte diese vertrauliche Information über Dritte bekommen. Was nun davon stimmt, weiß leider kein Mensch. Übrigens, diese Serie SAS, SAS oder wie auch immer das ausspricht, ist am weitesten vergleichbar mit unserer deutschen Serie Jerry Cotton, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben. Es geht dort um einen französischen Agenten à la James Bond. Sie ist nur nicht ganz so erfolgreich wie Jerry Cotton. Sie erschien zwischen 1965 und 2013 in nur etwas mehr als 200 Bänden. So. Aber zurück zu Arnaud. Arnaud lebte nach dem Prozess eine Zeit lang in Paris und er heiratete hier die junge Sängerin Suzanne Gros, Ehefrau Nummer 2, mit der er 2 Söhne hatte. Und angewidert von der, Zitat, faszinierenden Macht des Geldes, Zitat Ende, gab er das Familienerbe ziemlich rasch aus. Er wies sich damit als sehr verschwenderisch, aber auch als außergewöhnlich großzügig gegenüber Freunden, aber auch Leuten, die das Geld dringend nötig hätten. Verschuldet und vor allem darauf bedacht, vergessen zu werden, vor allem von seinen Gläubigern, segelte er Mitte 1947 nach Südamerika. Dort führte er 2 Jahre lang ein Wanderleben. Er hatte dort unten verschiedenste Berufe inne, vom Goldsucher über Barkeeper, Taxifahrer bis hin zum LKW-Fahrer. Und er hat in dieser Zeit auch einige, nein, einige, viele zwielichtige Gestalten kennengelernt. Mörder auf der Flucht, Gauner und vor allem französische Kollaborateure, italienische Faschisten und deutsche Nazis, die ausgewandert bzw. geflüchtet sind. Als er 1950 nach Frankreich zurückkehrte, ließ er sich mit der Frau nieder, die kurz darauf seine dritte Ehefrau werden sollte. Was mit der zweiten wurde, habe ich leider nicht herausgefunden. Und er veröffentlichte dann auch schon seinen ersten Roman, Lohn der Angst, an dem er auch schon einige Zeit schrieb und der von seinem Aufenthalt in Südamerika inspiriert war. Das 1950 erschienene Buch war in Frankreich ein durchschlagender Erfolg. An der Stelle ein kleiner Einschub, nur ein Jahr später war seine dritte Ehefrau auch schon seine dritte Ex-Frau. Weiter im Text. Der ohnehin große Erfolg des Buches wurde durch eine Verfilmung 1952 noch einmal deutlich verstärkt, denn durch den Film wurde der Roman auch im Ausland bekannt und dort in vielen Ländern zu einem wahren Bestseller. Fun Fact, der Film war einer der ganz wenigen in der Geschichte des Kinos, der im selben Jahr die Goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes und den Goldenen Bären bei den Filmfestspielen von Berlin gewinnen konnte. Der Autor des Romans blieb hinsichtlich der Genauigkeit der Adaption aber zurückhaltend und bedauerte und kritisierte gewisse Eingriffe in die Handlung. In den folgenden Jahren erschienen verschiedene weitere Werke des Autors, von denen viele auf seinen Erfahrungen basierten. Genannt sei oder hervorgehoben sei vielleicht der Roman, ich kann es nicht aussprechen, Stibilem 41 bzw. Stibilem 41. Das war ein beachtlicher Erfolg, wurde nicht ins Deutsche übersetzt und bei dem Titel scheint es sich entweder um ein Gefängnislager, wie auch immer, zu handeln. Ich habe leider, scheint dafür keine Übersetzung zu geben. In jeder Zeit verfasste Arnaud auch erste Reportagen für verschiedene Zeitungen in Frankreich. 1953 lernte er dann auch seine neue Partnerin Roland kennen, mit der er zwei Töchter heiratet und diese Frau heiratete er im Jahr 1966. Ehefrau Nummer 4. Ja, 1957, zur Zeit des Algerienkriegs, veröffentlichte er zusammen mit dem Anwalt Jacques Verger ein Manifest mit dem Titel Pour Jamila Bouhiret, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ein Roman, der die Öffentlichkeit auf die Folter und Misshandlung algerischer Unabhängigkeitsaktivisten durch die französische Armee aufmerksam machen sollte. Jamila Bouhiret war eine Kämpferin der Nationalen Befreiungsfront Algeriens, und ihr wurde vorgeworfen, eine Bombe gelegt und gezündet zu haben, woraufhin französische Fallschirmjäger sie verhaftet, gefoltert und vor einem Militärgericht zum Tode verurteilen ließen. Jacques Verger war ihr Anwalt und konnte später eine Aufhebung des Todesurteils bewirken. 3 Jahre später, im Jahr 1960, wurde Arnaud selbst bei Ermittlungen zu den Ereignissen bezüglich einer möglichen Unabhängigkeit Algeriens wegen einer sogenannten Auskunftsverweigerung verhaftet. Er weigerte sich mitzuteilen, wo und in wessen Anwesenheit eine scheinbar berühmt gewordene Pressekonferenz von Francis Janson zugunsten der Unabhängigkeit Algeriens stattgefunden hat. Und dieser Francis Janson war französischer Aktivist, war in der Resistance, trat für die Unabhängigkeit Algeriens ein und war mit Albert Camus und Jean-Paul Sartre bekannt oder vielleicht sogar befreundet. 1962 zog Arnaud mit seiner Familie in das inzwischen unabhängig gewordene Algerien und hier trug er zur Gründung einer Journalistenschule und des Nationalen Kinozentrums bei. Er schrieb auch regelmäßig für die Wochenzeit der noch immer bestehenden Nationalen Befreiungsfront. Im Jahr 1972 zwang ihn aber während eines Frankreich-Aufenthalts seine fortschreitende Tuberkuloseerkrankung eine Weile in Frankreich zu bleiben und 2 Jahre später verließ er Algerien endgültig. Ja, in den Jahren von 1975 bis 81 war er an mehreren Reportagen und Dokumentationen für das französische Fernsehen beteiligt und hier sind insbesondere zu erwähnen unter anderem eine Doku über die Moon-Sekte, das ist eine pseudoreligiöse Heiligensekte aus Südkorea, die sich in der Zeit in Frankreich breit zu machen drohte. Und über die in Frankreich sogenannte Piper-Affäre, benannt nach Joachim Piper, einem Kriegsverbrecher und hohen Offizier des ersten SS-Panzerdivision Leibstandarte Adolf Hitler, der nach einem Freispruch vor einem deutschen Gericht nach warum auch immer Frankreich auswanderte und dessen Haus, nachdem der Aufenthaltsort von ihm in Frankreich publik wurde, 1976 niederbrannte. Und in den Trümmern hat man eine Leiche gefunden, die man bis heute nicht identifiziert hat. Tja, und im Jahr 1984 zog Girard mit seiner Frau nach Barcelona. wo er dann 3 Jahre später an einem Herzinfarkt starb. Und jetzt sagt mir mal, ist das ein Leben?
Das reicht für viele, glaube ich.
Ne? Das ist schon ganz schön krass.
Also erstmal Arnauds, also diese ganze Geschichte um den Mord an seiner Familie. Das ist krass, ne? Das klingt wie aus einem Agatha Christie-Film.
Ja.
Ein Chateau irgendwo auf dem Land.
Als hätte Truman Capote
drüber Familie, geschlossene Türen ja. Und alle dort bis auf einer.
Ja, das ist, glaube ich, so ein Genre-Element, ne? Die geschlossene oder die verschlossene Tür.
Ja. Absolut krass. Ja. Ich finde die biografischen Elemente auch bemerkenswert. Kommen wir vielleicht dann in der Besprechung noch mal ein bisschen drauf. Die kam mir jetzt auf jeden Fall sehr deutlich vor, als du das erzählt hast. Vor allem, mit wem er alles zusammengearbeitet hat in Südamerika, was er dort sozusagen, als was er auch selber gearbeitet hat. Genau. Das trifft ja auch unseren Protagonisten hier.
So, Philipp.
Max, hast du noch...
Ich habe keine Anmerkung. Ich möchte nur wissen, um was geht es denn jetzt eigentlich im Buch?
Im Buch geht es um Gérard Stürmer, was ich einen sehr sonderbaren Namen finde. Können wir dann vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Also, das Buch spielt in Südamerika, genauer gesagt in Guatemala. Was besonders daran ist, ich habe während des Lesens des Buches immer wieder versucht, das in irgendeiner Form zu verorten, also wo genau in Guatemala. Bis wir jetzt gerade eben in der Vorbesprechung festgestellt haben, dass bei uns in dem Buch ein kleiner Satz am Anfang des Buches fehlt, der bei Alex noch drin ist. Nämlich, man suche in diesem Buch keine geografische Genauigkeit. Das Guatemala, das ich beschreibe, existiert nicht. Ich weiß es, denn ich habe dort gelebt. Dann kann ich natürlich lange danach suchen, nach den ganzen Stadt- oder Städtenamen bzw. Ortschaften. Die gibt es nicht. Wir wissen also nur, es spielt in Guatemala. Ich würde mal vermuten, in den 40er Jahren. Ganz klar ist das auch nicht. Es würde aber dazu passen, denn im Buch wird davon gesprochen, dass einer der handelnden Personen bei der Belagerung von Madrid dabei gewesen sei. Und die war während des Spanischen Bürgerkriegs von Oktober 36 bis März 39. Dementsprechend muss das irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg spielen, aber es kann noch nicht sehr lange danach spielen. Das ist sozusagen die einzige zeitliche Verortung. Jetzt zum Inhalt. In Guatemala wurde damals nach Öl gebohrt und ein solcher Bohrturm fliegt in die Luft. Es wird am Anfang gebohrt, dabei geht was schief, der Bohrturm fliegt in die Luft und das Feuer lässt sich nicht löschen. Und die einzige Möglichkeit, dieses Feuer zu löschen, ist es mit Hilfe von Nitroglycerin, also einem Sprengstoff oder einem sehr sprengfreudigen Element oder sprengfreudigen Stoff, auszublasen oder mit der Explosion und durch den Luftdruck, der durch die Explosion entsteht, sozusagen das Feuer zu ersticken. Nun hat man aber dort im Landesinneren kein Nitroglycerin zur Hand. Das heißt, die Bohrgesellschaft, die in einer kleinen Hafenstadt scheinbar ihre Niederlassung hat, schickt 2 LKWs mit Nitroglycerin zu diesem Brandherd. Das Problem ist nun aber, dass Nitroglycerin bei der kleinsten Erschütterung explodiert, aber auch bei höheren Temperaturen explodiert. Also eigentlich explodiert es immer. Punkt. Außer man fässt es wirklich mit Samthandschuhen an. So, das Problem ist zu der Zeit, die Straßen sind nicht besonders toll und dementsprechend ist das ein Himmelfahrtskommando, zu dem man nur zumal man nur irgendwelche alten, schrottigen LKWs zur Hand hat. Und wie immer ist das letztendlich dann eine Entscheidung des Geldes, weil die Betreiber der Gesellschaft entschließen sich dazu, keine Spezialisten, also keine geübten Fahrer aus den Staaten zum Beispiel einzufliegen mit neuen LKWs, sondern man entschließt sich dazu, Menschen vor Ort für diesen Transport zu requirieren. Allerdings keine oder niemanden der Bevölkerung Guatemalas, sondern Menschen, die hängen geblieben sind aus irgendwelchen Gründen. Das heißt meistens Europäer in dem Fall, die es irgendwie nach Guatemala verschlagen hat und die nun kein Geld mehr haben, um dort wegzukommen. Das heißt, diese Menschen sind verzweifelt genug, sie haben keine Angehörigen und sie wollen Geld. Und genau das nutzt diese Gesellschaft aus, um 4 Unglückselige für dieses Himmelfahrtskommando anzuwerben. Einer davon ist Gérard Stürmer, der Protagonist des Buchs, Franzose, warum auch immer der Name mit Stürmer übersetzt wurde. Ich weiß nicht, ob der aus dem Französischen, ob das so ein Fall ist, wo der Name wortwörtlich übersetzt wurde. Das konnte ich jetzt nicht rausfinden. Oder warum sozusagen dieser deutsch klingende Name mit dem Ü Verwendung gefunden hat. Aber das ist die Grundprämisse. Also machen sich diese vier Männer auf zwei LKWs voll beladen mit Nitroglycerin auf in den Dschungel, auf zu den Bohrtürmen und müssen nun in irgendeiner Form das Ganze, ohne es zur Explosion zu bringen, dorthin kutschieren. Und letztendlich geht es nur um diese Fahrt und diese Angst, die während dieser Fahrt entsteht, zu diesen Bohrtürmen. Das ist die ganze Geschichte. Deswegen können wir ganz am Ende noch gerne nochmal drüber sprechen, ob das wirklich Kriminalliteratur ist, wie es hier vorne drauf steht, oder nicht. So, das ist jedenfalls die grundlegende Handlung. Das ist auch das, was im ersten Film so verfilmt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe.
Mhm.
Und jetzt hatten wir kurz vor der Aufnahme, das sei gleich noch dazu gesagt, festgestellt, dass es einen neuen Film gibt, eine neuere Verfilmung, auch ein französischer Film, im März 24 auf Netflix erschienen, der sich sozusagen diese Grundidee des Buches nimmt, aber das Ganze in die afrikanische, also die Gegenwart, in die afrikanische Wüste packt. Und natürlich, wie könnte es anderes sein, reicht mittlerweile nicht mehr diese einfache Fahrt mit dem Nitroglycerin, sondern es muss natürlich sein, dass diese Abenteurer, die diese LKWs fahren, mit dem hochempfindlichen Sprengstoff durch Rebellengebiete und Minenfelder fahren müssen. Also es wird geballert, es fliegen Hubschrauber, es gibt Raketenwerfer. Es reicht also nicht, dass dort irgendwie die LKWs bereits selbst explosiv sind.
Bei solchen überfrachteten Geschichten warte ich eigentlich immer noch darauf, dass irgendwo dann ein Zombie-Virus noch ausbricht und Außerirdische landen. Mhm. Und ich glaube, blöder hätte die Geschichte dann auch nicht mehr werden können.
Nee, wahrscheinlich nicht.
So, ich bin mal gespannt. Was sagt denn ihr zur Kurzeinschätzung?
Wie sage ich es jetzt am einfachsten? Ich fand das Buch okay. Es hatte mir, also ich habe am Anfang echt gebraucht, bis ich drin war. Aber wenn man einmal drin ist, dann liest es sich doch ganz süffig runter. Nichtsdestotrotz, ich finde die Geschichte, so wie sie erzählt ist, eigentlich ganz nett und auch genau in der Länge, wie sie erzählt ist, gut. Aber ich muss ehrlich sagen, ich müsste es jetzt nicht nochmal lesen. So hart drücke ich es mal aus, aber insgesamt ist es okay.
Ich bin tatsächlich sehr gespannt drüber nach, auch über euer Abschlussplädoyer. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist halt nicht Weltliteratur im klassischen Sinne, aber wir haben es ja halt mit einem über 70 Jahre alten Bestseller zu tun. Und Philipp hatte das ja auch schon aufgeworfen. Das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, wie ihr darüber denkt. Ist es gerechtfertigt ein Bestseller? Und ist es vielleicht heute noch ein Buch, was man lesen sollte oder lesen könnte? Ich bin gespannt. Also mir hat es ziemlich gut gefallen. Ich gebe Philipp recht, ob es eine Kriminalliteratur ist, werden wir nachher definitiv drüber nochmal sprechen. Aber es ist sicherlich als Abenteuerliteratur, als psychologisches Drama, durfte das ganz gut funktionieren. Mir hat's gefallen. Also ich war nicht enttäuscht dafür, dass ich jahrelang darauf gewartet habe, dieses Buch zu lesen.
Du hattest es vorher auch noch nicht gelesen?
Nee. Es stand jahrelang auf meiner Liste. Und jetzt gab es endlich mal einen Grund, sich dieses Buch zu besorgen und dann auch wirklich mal zu lesen.
Okay, spannend. Ja. Ich hatte auch tatsächlich mal Spaß mit dem Buch. Also ich habe am Anfang auch ein bisschen gebraucht, da reinzukommen. War jetzt nicht so dramatisch schwer, aber ich habe erstmal, vielleicht war es auch der falsche Moment, um jetzt sowas zu lesen.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das Setting könnte überall in der Welt sein.
Mhm. Ja.
Also ob das jetzt in, also ein kolonial gebeuteltes Land, egal wo.
Genau.
Wo irgendeine Industrienation versucht, alles rauszuholen, was möglich ist. Und es gibt irgendwelche Abenteurer und Leute, die versuchen, ihr Glück zu machen, die dorthin gekommen sind und jetzt wieder weg wollen. Dann hast du das Setting.
Genau. Deswegen, also es muss in irgendeiner Form diesen kolonialen Anstrich haben. Oder diesen ehemals kolonialen Anstrich. Genau. Aber ansonsten hat mir das wirklich Spaß gemacht. Und es hatte mich dann auch ziemlich schnell gepackt. Zumal als es dann deutlich spannender wurde ab dem Zeitpunkt, als sie bei dem Priester in diesem einen Dorf waren. Ab dann zog die Spannung ja nochmal massiv an. Man hat ja von Anfang an gewusst, dass da noch irgendwas passiert. Wir hatten das letzte Folge ja schon mal besprochen. Ein Buch ohne Wendung ist langweilig. Und es war klar, dass hier die Wendung kommen muss. Und es war auch klar, dass die Wendung bald kommen muss, weil so viele Seiten waren dann nicht mehr übrig. Und dann geht es Schlag auf Schlag. Und ich hatte schon relativ früh... Ah, jetzt machen wir nach der Spoilerwarnung, sonst ist klar, wie es ausgeht.
Also es hat dir gefallen.
Jo.
Lass uns erstmal die Spoilerwarnung durch den Äther schicken. Und dann ein bisschen offener sprechen, denn ich glaube, die Spoilerwarnung ist durchaus verdient heute.
In dem Buch haben wir es endlich oder mal wieder mit einem Buch zu tun, bei dem das Ende wirklich relevant ist und bei dem man sich dass die Geschichte vielleicht auch verdirbt, wenn man das Ende bereits von Anfang an kennt. Deswegen sei allen Leserinnen und Lesern und Zuhörerinnen und Zuhörern an der Stelle gesagt, wenn ihr das Buch selber noch lesen wollt, dann an der Stelle eine Pause drücken und das Buch schnell lesen. Wie gesagt, 160 Seiten, das geht flott, hat man in einem Nachmittag weg. Und dann an der Stelle weiterhören, weil wir sprechen jetzt über alles, was in diesem Buch passiert, inklusive dem Ende. Oder des Endes. Jo. So, Max, dann leg mal los.
Also, du hast ja zum Setting ganz viel gesagt, aber ich würde grundsätzlich das Buch dekonstruiert wie folgt lauten lassen. Wir haben Menschen, die keine andere Wahl haben, als einen unmöglichen Job zu machen, der sie alles kosten kann. Diesen Job kommen sie nach, schwanken zwischen Angst und Traum, also Traum des Erfüllens und Angst des Todes. Also am Ende des Tages ist es doch eigentlich eine klassische, also bis auf das Ende, so eine eigentlich eine Heldenreise, wo mehrere Gefährten aufbrechen, etwas zu erreichen und Opfer bringen müssen, auch wenn die charakterlich aus meiner Sicht hier nicht wachsen.
Nee, deswegen würde ich die Heldenreise wirklich schwer in Klammern setzen, zumal es keine Helden sind, die hier reisen. Ich allesamt nicht.
Findest du nicht, dass Girard schon relativ nahe kommt?
Auf Anti-Held tippen?
Da ist zu viel Grau mit drin.
Das ist ja das, was es ein bisschen interessant macht.
Ja, ja, natürlich, aber das macht ihn nicht zum klassischen Helden einer der Geschichte. Also es gibt zu viele Punkte, an denen man sich bei ihm reiben kann, wo man sagt, boah, Freund, da war dir anderes wichtiger. Da können wir ja darüber sprechen, ob das zu Recht wichtiger war oder nicht. Aber klassische Heldenreise nicht. Dafür war es auch zu ernst. Ich hatte zwischenzeitlich, ihr kennt doch alle Bud Spencer und Terence Hill Filme. Ja. Ich hatte zwischenzeitlich genau diese Vibes. Nee. Und zwar, es gibt so viel, es gibt so viele Bud Spencer und Terence Hill Filme, wo die am Anfang mittellos irgendwo angeschlappt kommen. Dann irgendwie das große Geld wittern durch irgendeine Aktion. Ja, hier macht, fahrt man die beiden Kannen dahin und am Ende kriegt er großes Geld. Achtung, das kann in die Luft fliegen. Und dann fahren die beiden los. Zwischendrin wird sich noch gekeilt, alles gut. Und dann kommen sie am Ende an, geben das Zeug ab, kriegen das Geld, müssen zurückfahren. Und bei Bud Spencer und Terence Hill hätte es ein gutes Ende. Sie würden aus den Autos rauskommen, aber am Ende hätten sie ja wieder nichts. Also das ist ja häufig so am Ende, dass das Geld, was sie zwar haben während des Films, was sie irgendwie sich ergaunern, was sie sich verdienen, was sie sich erspielen, dass es am Ende wieder futsch ist. Sie sind am Ende immer wieder da, wo sie am Anfang, also was ist immer, aber meistens in den meisten Filmen wieder da, wo sie am Anfang angefangen haben. Weil am Ende wird das Geld der armen Familie gespendet. Oder das Geld ist irgendwo, fliegt irgendwo in die Luft. Oder das Geld ist dann doch irgendwie weg. Oder irgend sowas. Und genau sowas ist das hier. Nur mit dem Unterschied, Bud Spencer und Terence Hill ist halt viel, viel klamaukiger und hier wird es halt einfach bitter ernst dazwischen. Und am Ende. Mhm. Und er steht nicht ganz da, wo er am Anfang war, denn er ist am Ende, jetzt können wir es ja sagen, tot.
Alle sind tot.
Ja.
Alle vier sind tot. Genau, ja, es sind ja vier Männer, die dort aufbrechen, aber letzten Endes begleiten wir ja nur zwei von denen. Und ich würde das Buch gerne so als, habe ich es zumindest gelesen, auch wenn das natürlich im südamerikanischen Dschungel oder Hochebene oder wo auch immer das spielt, für mich war das doch eher ein Kammerspiel. Also die Handlung selbst war doch Großteil des Buchs sehr stark eben auf den einen LKW unserer beiden Helden in Anführungszeichen beschränkt. Und ich würde das nicht als Heldenreise bezeichnen. Johnny, also einer der beiden Figuren, die wir begleiten, ist ja nur alles andere als der mutige Held. Er ist ja eher ein Feigling, der am Ende auch gar nicht mehr bereit ist zu sterben, um dort aus dem Loch rauszukommen, eben aufgrund der Angst, die ihm da im wahrsten Sinne des Wortes immer im Nacken sitzt. Er will ja auch aufhören und es ist ja Gerard, der ihn dann dazu prügelt, weiterzumachen. Das ist die zweite Sache. Gerard, ich würde noch nicht mal sagen, dass er sehr grau gezeichnet ist. Also es ist sehr, sehr deutlich. Er hat, glaube ich, mehr negative Aspekte an sich als wirklich positive. Er wird am Anfang natürlich als jemand beschrieben, der mutig ist, der kühn ist, der den Kopf bewahrt, der Ahnung von Technik hat. Gab es ja auch so ein paar Mal die Situation, dass genau darauf ankommt. Aber es gibt immer diese Zwischentöne. Er ist jemand, der sehr aggressiv ist, jemand, der sich mitunter nicht unter Kontrolle hat. Kurzum, jemand, den man eigentlich nicht um sich drumherum haben möchte. So habe ich ihn aufgefasst. Also ich würde das eher vielleicht als Anti-Heldenreise würde ich vielleicht noch mitgehen. Und dann hat der Max ja auch gesagt, diese Figuren machen keine Entwicklung durch. Da hast du vollkommen recht. Aber das fand ich eben auch das Spannende. Wir reden hier bloß von 160 Seiten einerseits. Und dadurch, dass die Handlung nun sehr komprimiert ist auf diesen einen LKW, ist das an sich auch vollkommen. Für mich war das jetzt nicht relevant, dass diese Personen jetzt hier irgendwo eine Entwicklung durchmachen müssten. Weil, ganz kurz noch, charakterlich waren sie an sich trotz allem sehr, sehr gut gezeichnet. Das muss man Arno schon zugeben. Also das war jetzt, ne, Gerard war eben dieser, okay, das ist ein Arschloch mit ziemlich viel Ahnung und Johnny ist ein Feigling. Das ist von Anfang an, ne, nicht von Anfang an klar, aber das wird es klar. Und die Art und Weise, wie sie handeln, ist nachvollziehbar für mich als Leser gewesen. So, Max.
Also grundsätzlich für mich ist es auch eher eine Novelle, deren zentrales Element eben das Nitroglycerin auf dem Lastwagen ist. Und um das herum sich so diese Geschichte entpuppt oder aufbaut. Spannend ist, ich habe so ein bisschen, wie heißt der Film mit Bruce Willis, Armageddon. Da habe ich dran denken müssen. Von der Grundhandlung, nur dass es eben anders endet, aber so die Idee. Es gibt aus meiner Sicht 7 Prüfungen, die überstehen müssen auf dieser Reise.
7?
Ja, also ich hatte mir folgende notiert, nämlich die Haarnadelkurven ganz zu Beginn. Und mutig wie Johnny ist, tut er so, als könnte er nicht mehr, steigt aus, lässt Gerard das Ding fahren und steigt danach wieder zu.
Für mich eine großartige Szene und vor allem ein wunderbares Beispiel für dieses Show Don't Tell. Der Autor musste nicht groß sagen, dass Johnny Angst hat, sondern einfach wie Johnny handelt, weißt du, als Leser, Johnny ist ein Feigling. Fand ich hervorragend, die Szene. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Und fragst dich gleichzeitig, ob du anders gehandelt hättest.
Das genau, man kann als Leser natürlich wunderbar urteilen über den armen Kerl, aber es ist ja klar, wenn der LKW-Fahrer in dem Moment irgendeinen Fehler macht, fliegt halt einfach mal der halbe Berg in die Luft.
Und du hast noch keine Erfahrung, die sind gerade losgefahren mit der Bude. Das heißt, du weißt noch gar nichts darüber. Du hast keine Erfahrungswerte mit dem du gerade mitfährst, noch was macht der LKW, wie krass ist die Ladung da hinten wirklich drauf. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre auch ausgestiegen.
Ja, na, irgendwie, ne? Das ist. Und das gleich zu Beginn der Reise, ja, das ist fand ich großartig.
Gibt es das Problem mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer? Also, dass sie auf diese Piste kommen, wo sie entweder in Schrittgeschwindigkeit fahren müssen oder eben mit 80 Stundenkilometern.
Das Wellblech.
Weil sie dann, weil sie dann diese Rillen einfach überfahren können und dann fühlt sie sich an, als wäre es total glatt. Und durch den Geschwindigkeitsbegrenzer können sie die Geschwindigkeit nicht erreichen. Hinzu kommt, dass das Auto ja demoliert ist oder sabotiert wurde von einem, der als Ersatzkandidat sich rächen möchte. Das habe ich nicht zu 100% verstanden, was das sollte.
Doch, der wollte den LKW, der wollte dafür sorgen, dass der LKW unterwegs in die Luft fliegt, sodass die Gesellschaft gezwungen ist, noch einen dritten LKW loszuschicken. Und dann hätte er die Hoffnung gehabt, in diesem dritten LKW, also als Ersatzmann quasi, die 1.000 Dollar einzustreichen.
Ja. Ja, gut, okay. Aber wenn sein Plan geklappt hätte, wäre gar keiner zurückgekommen. Und die hätten einfach eine neue... Aber gut, das wusste er ja nicht. Alles nachvollziehbar. Dann kommen sie in das, ich habe es genannt, das unkooperative Dorf. Mit dem Priester, dessen Lüge ihm etwas sehr zum Verhängnis wird. Kurz zusammengefasst, das... Ja, Philipp?
Nee, mach es für die Zusammenfassung.
Die kommen in einen... Also, der eine Laster ist etwas langsamer als der andere. Dem können sie gerade noch so aus dem Weg gehen und halten dann in einem Dorf, das fast verlassen wirkt. Und der Dorfälteste sagt ihnen, dass sie sich bitte verpfeifen sollen, da sie ja eine grässliche Ladung haben. Spannend an diesem Dialog ist primär, dass er ihnen sagt, wie schlimm es um dieses Dorf steht und dass dieses Dorf von dem Fortschritt, den die imperiale Macht, in dem Fall die Amerikaner, mitbringt, dass die von den Vorzügen wenig spüren, aber die Nachteile doch in jeder Phase mitbekommen.
Also bei jedem Kolonialismus gewissermaßen.
Ja, na, die Imperialtheorie sieht ja vor, dass Länder, die sich zu einem Imperium oder dessen Einflussbereich hinzuziehen und dort drin bleiben, mehr Vorteile als Nachteile haben. Sonst würden sie sich relativ schnell wieder aus diesem Imperium herausbegeben. Aber in dem Fall, der Priester sagt, hier, die Straße außerhalb hat man richtig hübsch gemacht, da könnt ihr fahren, die ist mega glatt, super, erst noch gestern planiert. Es entpuppt sich als Lüge und daraufhin reisen die Jungs nochmal schnell zurück, töten den Priester und
aus Versehen.
Naja.
Es sollte doch eine ordentliche Tracht Prügel geben.
Aber fand ich krass, dass sie den, die nehmen es ja hin. Also es ist schon ziemlich klar, was sie da tun. Interessanterweise fand ich aber, dass man den Tod des Priesters erst am Ende erfährt. Mhm. Weil in dem Moment, wo sie ihn dort verprügeln, er wird ja mit dem Gesicht irgendwie über den Boden gerieben, genau, oder sowas wird das ja beschrieben. Und als sie gingen, atmete er kaum noch.
Aber er war noch nicht tot. Also ich bin der Meinung, die haben den Tod in Kauf genommen, sicherlich, das mag sein, aber der war nicht im klassischen Sinne beabsichtigt. Der sollte seine Abreibung dafür bekommen, dass er, ich sag mal, belogen und fast in den Tod, in Anführungszeichen, fast in den Tod geschickt hätte. Ja.
Aber am Ende war Gerard ja ziemlich sicher, dass er tot ist. Das stand ja gar nicht mehr zur Debatte. Also irgendwie, das war so ein bisschen ungenau.
In jedem Fall fahren sie danach weiter und der Wagen 1, in dem sich Bimba und Luigi befinden, interessante Namen by the way, geht in Wohlgefallen auf und entpuppt sich als ein großes Blitzen am Horizont. Diese Explosion hinterlässt einen großen Krater. Daraus resultiert danach wiederum ein Petroleumleck, das sich zu einer Art Treibsandeffekt fast entwickelt, würde ich es mal nennen. Und Johnny bleibt dort erstmal stecken, das Auto muss irgendwie durch. Und Gerard, ich hoffe, ihr habt ihm das nicht übel genommen, aber ich fand seine Entscheidung völlig richtig. Also Gerard fährt über ihn drüber. Es ging nicht anders.
Ja.
Na, sie müssen ja mit dem LKW durch dieses Loch durch und Johnny läuft vor dem LKW her und winkt den zu sich zu und lotst ihn so ein bisschen, damit er jetzt keine Unebenheit mitnimmt, damit das Zeug nicht hochgeht. Und dabei stolpert er. Und nachdem der LKW einmal in Fahrt gesetzt war, musste er mit einem Schwung sozusagen durch dieses Loch durch, weil er ansonsten da drin stecken bleiben müsste.
Das Loch, genau, ist mit Petroleum vollgelaufen, der Boden wurde matschig und es bestand einfach die Gefahr, dass der sich festfährt.
Genau, und dementsprechend konnte er nicht anhalten und ist dann halt Johnny übers Bein gefahren. Der das aber relativ gut erstmal überstanden hat, also das Bein war nicht gebrochen, aber wie heißt es dort so schön? Was heißt schön? Es ist aufgeplatzt wie eine unreife Frucht. Und hat sich natürlich direkt infiziert und entzündet.
Er liegt ja immer noch in Erdöl oder Petroleum,
ja,
wie auch immer. Und die letzte Prüfung ist dann quasi die Müdigkeit und Erschöpfung, die über Gerard kommen, wo er noch eine interessante Vision hat und danach am Ziel angelangt ist und eigentlich alles super ist. Er bekommt Essen, er kann schlafen und die Crew, wie die Company heißt, für die er das macht, gibt ihm die Möglichkeit zu sagen, ja, nein, dein Partner ist erst hier vor Ort gestorben und hat noch entschieden, dass du sein Geld bekommen sollst. Also doch ein sehr antikapitalistischer Move dieses Mitarbeiters, der nämlich dann sagt, ah, die Crew hat genug Kohle, das wird schon, alles gut. Und Gerard reist zurück. Es gelingt ihm auch echt gut, er fährt noch schneller als davor, aber in den Haarnadelkurven überkommt ihn etwas zu viel, wie heißt es im letzten Satz, Lebensgier. Und er rutscht von der Strecke in einen Abgrund und explodiert auch.
Was übrigens schon vorgeschattet wurde am Anfang des Buches, als es darum ging, dass immer mal wieder LKWs in irgendwelche Schluchten stürzen. Und in dem Fall war ja wirklich die Bremse dann irgendwie kaputt oder hat nicht mehr funktioniert.
Genau.
Und dann ging es ab mit ihm. Aber das war klar. Also auf dem Weg, als er so zurückgefahren ist, es sind noch 3-4 Seiten, war mir klar, das geht in die Hose. Der kriegt das Geld. Also der Lohn der Angst, wie das Buch ja so schön heißt, der Lohn ist der Tod am Ende. Und er sagt es aber auch selber, das fand ich ganz cool, auf Seite 91, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Es geht ja nicht um es geht ja nicht um das Nitroglycerin, es geht auch nicht um das brennende Öl dort, es geht auch nicht um den LKW. Ich habe es nicht getan. Dafür kannst du dich bedanken und auch dafür, dass ich dich auf dieser Jagd nach dem Zaster mitschleppe. Denn das Nitroglycerin ist ja nur das Mittel zum Zweck. Romantisches Beiwerk. Das, worum es in dieser Geschichte, in die wir uns hier eingelassen haben, geht, ist wirklich und wahrhaftig und ganz allein das Geld. Zwei Kerls auf der Suche nach Geld für ihre Flugkarten, oder? Mhm. Also er hat es schon so auf den Punkt gebracht. Es geht hier um keinerlei andere romantische Dinge. Es geht einfach nur um Geld. Denn die beiden sind wirklich so mittellose Mäuse. Das wird ganz am Anfang des Buches klar gemacht. Die sind wirklich gestrandet dort in dieser kleinen Hafenstadt. Egal, was man machen möchte, um dort wegzukommen, dafür braucht man Geld. Aber es gibt keine Jobs dort. Außer die der Hafenarbeiter so ein bisschen, aber die verdienen nicht genügend Geld. Das Geld braucht man, um dort zu überleben. Und das heißt, man kommt dort einfach nicht weg ohne Geld. Und deswegen sind sie gezwungen, wenn sie dort nicht einfach sterben wollen, irgendwann in diesem Loch, diesen Job anzunehmen.
Geld allerdings nur als Mittel zum Zweck eben für die Freiheit. Und das wären für mich auch dann die großen Motive dieses Buches. Ich habe es mal genannt Lebensmut bzw. Übermut. Denn das Annehmen einer solchen Aufgabe musst du lebensmüde sein. Es ist völlig erwartbar, dass Minimum 2 sterben. Mindestens. Weil einer, der einfach jemanden Fehler macht. Und sind wir ehrlich, es ist auch großes Glück, dass es nicht alle 4 waren, die direkt durch Fehler gestorben sind. Mhm. Aber, und das ist eigentlich die spannende Frage oder das Austarieren des Buches, ihr Überleben, also ihr Freiheitsdrang, dort rauszukommen, ist größer als die Angst vor dem Tod, die sich durch diese Aufgabe ergibt.
Ja, langsamer Tod versus schneller Tod, ne? Langsamer Tod, dort einfach in dieser Hafenstadt bleiben, vor sich hin zu vegetieren und irgendwann dort einfach zu sterben. Oder die Chance wenigstens zu haben, rauszukommen und die Möglichkeit, schnell zu sterben, die dabei entsteht, oder die Gefahr.
Ganz kurz, ich würde es nicht Freiheitsdrang nennen, sondern pure Verzweiflung. Das sieht man an dem Auswahlverfahren der 4 LKW-Fahrer. Es gibt ja eine öffentliche Ausschreibung, dass eben Leute gesucht werden, ohne dass gesagt wird groß, worum es geht. Beziehungsweise es spricht sich ja dann rum, dass eben so dieses Himmelfahrtskommando ansteht. Und wer bewirbt sich denn dort? Leute, die überhaupt nicht LKW fahren können. Auch der Typ, der dann den LKW sabotiert, damit er eben als Ersatzmann, was erstmal krass ist, dass er den Tod anderer in Kauf nimmt, um selber da rauszukommen. Auch er kann ja nicht wirklich, er ist ja nicht ausgewählt worden, weil er eben nicht LKW fahren kann oder nicht gut genug LKW fahren kann. Na, aber selbst der bewirbt sich. Und der zieht ja seine Sache durch im Wissen eben, was passiert, wenn dort Fehler gemacht werden mit dem Nitroglycerin. Und die Verzweiflung ist überhaupt ein Thema, was sich immer und immer wieder durch das Buch zieht, was immer mal wieder vorkommt.
Und der was Bernardo. Die Leute wirklich der sich
ganz,
dann...
Ganz,
ja.
Ganz am Anfang des Buchs. Aber bitte sprich du mal zu Ende, weil ich würde dann nochmal auf den Anfang des Buchs zurückkommen.
Ja. Das ist eine furchtbare Szene. Eine der jungen Menschen, die dort sich auch bewerben und einfach nicht gut genug fahren können. Und das war auch eine wirklich harte Szene eigentlich. Bittet dann einen noch um dessen Revolver, um sich zu erschießen. Was der aber nicht tut, also was er ihm nicht überlässt, weil er sagt, naja, aber wenn der sich dann erschossen hat, dann ist mein Revolver weg und dann die anderen sind total scharf auf Revolver, das will ich nicht, aber ich habe ihm Geld für einen Strick gegeben. Das wird erstmal nur so in den Raum gestellt. Dann gibt Gerard zu, dass er diesem jungen Mann eben erlaubt, nochmal mit Gerards Freundin, die eine Prostituierte ist, zu schlafen. Und diese findet kurz danach diesen jungen Mann, Bernardo, glaube ich, erhangen. Der hat den Strick also direkt genutzt. So verzweifelt in so jungen Jahren ist eben dieser junge Mann.
Weil die einheimische Bevölkerung auch noch weniger Chancen auf Jobs dort hat. Das wird am Anfang auch sehr schnell klargestellt. Und habt ihr das auch so gelesen, dass Gerard nicht nur Lindas Freund, sondern auch ihr Zuhälter war, gewissermaßen?
Weil er dem anderen das erlaubt hat, quasi über sie drüber.
Ja, das klang irgendwie so ein bisschen.
Nee, der Zuhälter ist der Kneipier. Der ja? Kneiper, der die.
Ich war mir zwischen.
Dort, wo Linda arbeitet, der Kneiper macht das eigentlich. Und Gerard ist aber so. Ich glaube, die sind alle so verkommen.
Gerard wurde gefragt, ob es okay ist, dass, wenn er weg ist, quasi er seine Frau, glaube ich, heißt es da, oder sie nehmen kann, irgendwie so ganz, ganz, also ich muss Philipp recht geben, so ganz schlau bin ich da auch nicht draus geworden.
Ich glaube, das soll insgesamt die Verkommenheit dieser ganzen Szenerie nochmal verdeutlichen, aber da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Erstmal wollte Alex nochmal zum Anfang des Buches
hopsen. Ihr hattet ja beide gesagt, ihr hattet so ein bisschen Schwierigkeiten, in das Buch reinzukommen. Die ersten zwei Seiten sind ja letzten Endes bloß Telefonmitschnitte. Ja, wo sich unter anderem über den Tod von einem Indio, wurde es hier gesagt, also von einem Indigen, und einem zweiten, der noch am Leben ist. Die Szene, die sich dann aber entwickelt, die fand ich, also die hat mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand das als Einstieg in die Geschichte hervorragend, weil da das erste Mal diese Verzweiflung und dieser andere, dass der Wert anderer Menschen ist nichts, wenn du nur verzweifelt genug bist. Und zwar geht es hier um diesen Bergbauingenieur Rinner, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Die bohren ja ein Loch und es gibt dort irgendwelche Schwierigkeiten. Ja, und die haben scheinbar nicht mehr genug Kühlwasser. Ein LKW, der losgeschickt wurde, kommt ewig nicht zurück und der Bergbauingenieur entschließt sich ja, diesem LKW hinterher zu fahren. Findet ihn dann auch irgendwo und hat auf dem Rückweg aber eine Panne. Und muss dann vom Pannenort in das Bohrlager zurücklaufen. Kurz bevor er in dem Lager ankommt, gibt es in dem Lager eine riesengroße Explosion, die eben dann später mit dem die dann eben einem Feuer mündet, die durch das Nitroglycerin später gelöscht werden soll. Und da gibt es diese Szene, bei mir ist es auf Seite 14. Er kommt eben gewissermaßen in das Lager wieder an und sieht dort die beiden Indios stehen. Und dort heißt es, keine Rede davon, sich dem Krater zu nähern, aus dem diese Feuersäule aufsteigt, deren Konturen so scharf umrissen sind wie ein Zylinder. Rinner, wie gesagt, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, denkt mit Entsetzen daran, dass die beiden Männer, die da stehen, seine Abwesenheit bei der Untersuchungskommission anzeigen sollen. 12 sind schon tot. Diese Nacht erinnert ihn mehr und mehr an den Krieg. Es wäre so einfach, die beiden da totzuschlagen und allein übrig zu bleiben. Na? Und wie heißt es dann weiter? Sie fanden den... Paar Absätze unten drunter. Sie fanden den Ingenieur Rinner von der Crude in Oil, den Chef des Derrick 16 im Sande hocken zwischen einem toten und einem sterbenden Indio. Also es ist von Anfang an klar, die dortige Bevölkerung ist nichts wert für die nicht dortige Bevölkerung. Ich fand die Szene an sich grandios. Es ist nicht wirklich gesagt worden, dass er die beiden erschlagen hat, weil eine Seite vorher, als er die beiden das allererste Mal sieht, sind sie schon schwer verletzt.
Ja.
Das ist eine tolle Szene, fand ich. Die eigentlich schon, eigentlich das ganze Buch, die Sprache, die, wie sagt man, den Tonus,
wie sagt man? Den Ton setzt.
Den Ton setzt, genau. Für die gesamte Geschichte.
Merkt man ja auch den einzelnen Charakteren an, also gerade den Europäern, Amerikanern, all den dazugereisten, ich sag jetzt mal den neuen Konquistadoren, der Rassismus einfach auch in ihrer Sprache, der
findet sich auch durch das Buch zieht.
Der sich auch durch das Buch zieht, genau.
Und da ist die Szene, über die wir schon gesprochen haben, im Dorf, als der dortige Priester quasi die amerikanischen Hunde in den Tod schickt, indem er ihnen erzählt, die Straße ist extra für euch, ist eine Umgehungsstraße gebaut worden, fahrt doch bitte, die ist perfekt. Und die scheint ja auf den ersten Metern auch wirklich hervorragend präpariert worden zu sein, vermutlich eben von der Dorfbevölkerung. Da wehren die sich mal und was passiert? Er wird, wie wir schon drüber gesprochen haben, ebenfalls totgeschlagen.
Ja, das ist... Ja, und der Rassismus ist ja nicht nur sozusagen unterschwellig oder halt direkt, sondern auch, wir haben jetzt hier auch die üblichen, dementsprechend verbundenen Begriffe natürlich mit dabei. Die werden auch nicht umschrieben, sondern die werden direkt so genannt. Allerdings, ich bilde mir ein, hauptsächlich in der wörtlichen Rede, also bei den einzelnen Charakteren, bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob dem auch...
Wird auch im Erzählteil gesagt.
Einzeln? Ja. Wird auch im Erzählteil gesagt? Okay.
Definitiv.
Gut, da war ich mir jetzt nur nicht mehr ganz so sicher.
Was ich noch anbringen möchte, ist die, also ich habe es so gelesen, ob Arnaud das so gesehen hat oder nicht, ist mir ziemlich gleich, diese aus meiner Sicht offensichtliche Kapitalismuskritik, was nämlich mit den Völkern dort passiert, was mit den Menschen passiert, das ist völlig unmenschlich, was man dort macht. Alles nur um des schnöden Mammons willen, wenn man so will. Und dieser Umgang der Amerikaner mit Ländern, in denen sie, und zwar ganz große Anführungszeichen, Wohlstand bringen. Ja, sie beuten das Land aus. Aber bei der einfachen Bevölkerung bleibt nichts über. Und gerade in den Gesprächen, die dort in dem Dorf geführt werden, wird ja deutlich, das ganz große Geld, das streicht der Staat ein, aber die Dörfer, die davon betroffen sind, kriegen davon nichts ab. Und es gab, glaube ich, ganz am Anfang ein Zitat, wo es heißt, ja, der Staat hat das Geld dafür, dass die Amerikaner dort abbauen dürfen, mit einem Schlag für 30 Jahre bekommen. Mhm. Deswegen passiert in dem Städtchen auch nichts mehr, weil das Geld weg ist. Aber die Firma jetzt einfach sagt, ja, ist mir doch egal, was mit eurem Dorf hier passiert. Wichtig ist, dass wir unser Zeug hier abbauen können. Aber das ist nicht mehr unser Problem. Und das erinnerte mich an ein Buch des erst vor kurzem verstorbenen Mario Vargas Llosa, was ich auch im Podcast schon mal vorgestellt habe, nämlich Harte Jahre, wo es darum geht, dass in Guatemala die United Fruit Company, heute Chiquita, sich wehrt dafür, dass sie jetzt angemessen Steuern dort im Land bezahlen sollen. Eben weil diese Ausbeutung so groß ist und ein sozialistischer Präsident gewählt wird, der dann mit Hilfe der CIA umgeputscht wird, woraufhin dort eine Militärdiktatur entsteht. Und jetzt kommt der krasse Fun Fact, die Kirsche auf dem Eisbecher: Der Sohn dieses ersten sozialistischen Präsidenten Guatemalas ist heute Präsident dieses Landes. Bam. Im Übrigen, das Buch las sich wirklich wie eine Verschwörungstheorie. Es ist aber belegt, dass genau das passiert ist. So eine klassische Regime-Change-Aktion der amerikanischen CIA. Warum? Damit kein sozialistischer Staat entsteht und damit man weiter das Land ausbeuten kann. Und das macht auch dieses Buch sehr, sehr deutlich, dass das die falsche Herangehensweise ist. Und es nur hoffnungslose Menschen dort produziert. Denn alle dort sind völlig hoffnungslos. Ja.
Selbst die dort Arbeitenden von der Crude Oil sind jetzt nicht die hoffnungssprühenden
überhaupt nicht nehmen.
Optimisten.
Wenn wir mal über, du hast jetzt den Namen Vargas genannt, der eine sehr schöne Sprache hat, das ist mir ja bei diesem Buch aufgefallen. Gut, wir lesen es in der deutschen Übersetzung, aber auch ihr hat, auch Philipp hat ja das schon gesagt, der Ton in diesem Buch, es war ja nur anders. Es ist für mich nicht diese französische Literatur, die ich jetzt meinetwegen von Welbeck oder so gewohnt bin. Von der Sprache her liest sich das nicht wie das französische, wie die französische Literatur, die ich bisher kenne. Ich glaube auch im französischen Original benutzt er wahrscheinlich schon eher einen, na nicht dreckigen Slang, das würde jetzt viel zu weit gehen, aber so eher diese Sprache der Leute, die eben unten angekommen sind. Würdet ihr da mitgehen? Es ist ja eine sehr einfache Sprache, die hier benutzt wird, auch von dem Satzbau. Also er hält sich ja wirklich strikt daran, von Anfang bis Ende teilweise sehr, sehr kurze Sätze. Es ist kaum verschachtelte Sätze drin. Auch die Art und Weise, wie die Leute untereinander sprechen, findet sich ja teilweise auch in der nicht wörtlichen Rede wieder. Was mir übrigens auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und das Buch geht halt einfach mal weg. Es ist so frei Schnauze geschrieben, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und es ist weder südamerikanisch, noch ist es französisch, zumindest nicht nach meinem Empfinden. Mir hat es gefallen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ich finde, es passt zu dem Ambiente. Das kann man sagen. Plus auch zur Handlung. Es ist, auch in der Sprache liegt eine Hoffnungslosigkeit und eine Ausweglosigkeit und eine Härte, die passt zu dem Klientel, dem wir hier folgen. Denn das sind ja alles Verlierer. Das muss man wirklich klar sagen. Es gibt einen Halbhelden für mich, es gibt einen Auftritt, den ich wirklich cool fand. Und das ist der von dem Regionalchef dieser Crude Oil Company, als einer dieser gelackten Anwaltsfuzzis ihm sagt, ja, ne, irgend so ein Versager werden wir schon kriegen, der das jetzt hier für ein Appel und ein Ei macht. Und der ihn dort anpackt und quasi am Schlawittchen nimmt. Weil er selbst so aufgestiegen ist, um eben aus diesem, ja, ich sag mal, Morast, aus diesem Moloch herauszukommen. Und er sich erinnert, dass er es auch über solche Jobs geschafft hat und jetzt eben wohlhabend und Chef von so einer, von dieser Firma zumindest in diesem Land ist. Und das ist quasi das Aufstiegsversprechen, was man eben doch irgendwo merkt, dass es doch in dem Buch vorkommt, aber eben nicht für jeden und für die meisten gar nicht überhaupt in die Nähe des Möglichen gelangt.
Stimmt.
Ja, was wieder vielleicht eine Kritik am American Dream ist. Die könnte man jetzt in dem Fall dort wieder reinlesen, der ja genau das verspricht, vom Tellerwäscher zum Millionär. Dieser Aufstieg, der dir einfach immer wieder fahren kann. Du musst nur Glück haben und dich richtig reinhängen. Und genau das machen die. Sie hängen sich richtig rein und hoffen auf ihr Glück. Und das zeigt einfach, dass es ein Großteil, dass es zwar hin und wieder welche schaffen, wie eben O'Brien, den gerade angesprochen, Iren, aber den Großteil schafft es halt nicht. Die meisten bleiben auf der Strecke dabei, wortwörtlich in dem Fall. Habt ihr noch entscheidende Punkte?
Ja, einen ansonsten, noch. Wir hatten noch
gesagt,
die autobiografischen Details, die sich in dem Buch wiederfinden, sind ja nur doch nicht ganz zu übersehen. Ne? Also, dass Arnaud eben natürlich selbst in Südamerika war, geschenkt, laut dem Zitat von ganz zu Beginn auch in Guatemala, dass er als LKW-Fahrer gearbeitet hat, ja, dass er es dort mit relativ vielen zwielichtigen Gestalten zu tun hatte. Auch die Männer, die sich ja auch um den Job dort bemühen, das sind ja auch aller möglichen, es ist ja von Mördern über, warum auch immer, die von irgendwoher geflohen sind, Leute dabei. Also kurzum, es wird mich gar nicht, würde ich gar nicht wundern. Arno hat das natürlich nicht selbst erlebt, was er dort schreibt, aber ich glaube, das, was er schreibt, vom Nitroglycerin abgesehen, das würde mich gar nicht wundern, wenn er da vieles davon selbst erlebt hat.
Oder nah dran war.
Oder nah dran war.
Passiert ist. Ja.
Max, du hattest noch was.
Ja, du noch was sagen. Eine Sache, die ich... Also der Umgang mit Frauen in diesem Text hat mich echt abgefuckt. Das muss ich auch mal so klar sagen. Wahrscheinlich habt ihr recht, dass Gerard gleichzeitig auch der, und ich zitiere jetzt eine Seite, die ich gerade noch rausgesucht habe, der Gebieter von Linda war. Mhm. Linda übrigens das spanische Wort für hübsch. Aber auch ein Name.
Was sie ja auch ist.
Ja, aber auf Seite 115.
Die einzig hübsche, ne, das wird ja auch nochmal hervorgehoben. Ja. Ne, die anderen waren, die beleidigt er ja, glaube ich, sogar extrem.
Aber hier haben wir jetzt kurz, auf Seite 115 unten haben wir einen kleinen Erzählpart, der mich, also da habe ich gedacht, also jetzt lass mal bitte die Kirche im Dorf, das fand ich einfach nur noch unangenehm. Pastellbücher würden jetzt eine Triggerwarnung raushauen. Wenn Linda, die Mestizin, wüsste, wie schnell der Mann sie vergessen hat, der ihr Geliebter, ihr Gebieter war, dessen gehorsames und sogar für Augenblicke geliebtes Geschöpf sie sein durfte, wenn sie es wüsste, dass sie für diesen Mann, der jetzt mit seiner Bombe durch die Gegend rollt, aufgehört hat zu existieren, sie würde es nicht mehr ertragen, für ihn zu arbeiten, an ihn zu denken oder auch nur zu leben. Ohne Zweifel würde sie dann schlafen wollen, nur schlafen wie die Prinzessin im Märchen, bis zu seiner Wiederkehr. Also, nee.
Spätestens bei dem Satz hat er Ehefrau Nummer 4 verloren.
Safe. Also das hat's doch einfach nicht gebraucht.
Ja.
Arbeitet das Buch durch, boah, aber das... Nee, da, also das fand ich wirklich eklig. Ich fand die Szene einfach eklig. Also ich finde es auch einfach, weil das der Erzähler sagt. Weil das ein Erzähler ist, wo du safe, so, wo du so merkst, dass es ein Mann geschrieben hat, in 50ern, der so, ja, ich darf das dienende Wesen für ihn sein. Und weil er jetzt mit einer Bombe unterwegs ist, möchte ich nicht mehr existieren. Ey, jetzt hör doch mal auf.
Also drei Sachen. In den 50ern meinst du jetzt das Jahr, weil Arnaud selber war 33, als er das Buch schrieb?
Nein, also ja, als es rausgekommen ist.
Okay, das und zweitens, ja, du hast recht, das passt hier gar nicht richtig rein. Vielleicht ist es auch nach einer Überarbeitung einfach stehen geblieben, nicht rausgestrichen worden.
Du verteidigst dir, du musst es nicht verteidigen, Alex. Es ist einfach
kein. Nein, ich will. Ja.
Ich habe mich sowieso diesen ganzen Anfangsteil des Buches fand ich zu lang. Also der ganze Text ist okay von seiner Länge, aber es zieht sich am Anfang sehr, diese ganze Geschichte, bis sie endlich in diesen LKW sitzen und losfahren. Und da sind viele Passagen drin, weiß ich nicht, ob es die gebraucht hätte. Die ganzen Passagen um Linda. Weiß ich nicht. Also klar, vielleicht sollte es diese Hoffnungslosigkeit, diesen Sumpf, dieses Moloch und so weiter noch ein bisschen ausbauen.
Na, warte mal, sie ist doch Mestizin, ne? Das ist doch quasi ein Abkömmling eines Südamerikaners, also eines Indigenen und eines Weißen. Kurzum, ist sie eine Person gewissermaßen ohne wirkliche Identität, eine Frau, die sowohl in die weiße Welt gehört, als auch eben in die indigene Welt dort unten in Südamerika und umgekehrt eben in keine der beiden Welten gehört.
Ja.
Dementsprechend würde das ja vielleicht auch psychologisch erklären, warum sie sich dort gerade auch vielleicht den Gérard in Anführungszeichen um den Hals geworfen hat. Weil er scheint ja auch vom Charakter her eben jemand zu sein, der durchaus in der Lage war, für sie zu sorgen und zu verteidigen. Das ist, ja, das ist jetzt da eine Deutung, die jetzt vielleicht weit hergeholt ist.
Und gerade die Passage, die Max gerade vorgelesen hat, dort, als sie darf für ihn arbeiten. Das stützt
sie ja darf für ihn Else, anschaffen gehen.
Ja, das ist die Frage, ob das damit gemeint ist. Das kann aber auch die ganz normale Hausarbeit sein. Ne, ihm wunderbar hinterherwischen. Aber ihr habt recht.
Macht's auch nicht viel besser.
Nee, und ich glaube, am Anfang gab es auch noch ein, zwei Hinweise, dass es so, bei denen ich mir relativ, also bei denen ich das Gefühl hatte, dass es eher in die andere Richtung geht. Weil es gibt ja auch keinerlei Hinweise darauf, dass sie in irgendeiner Form zusammen wohnen oder sowas. Also ich fand das schon ein bisschen.
Ich habe noch eine Kritik, heftig, by the way. Also, ich weiß nicht, was er genommen hat. Aber es war definitiv kein Marihuana, was dort am Anfang geschildert wurde. Also dort in dem Buch gibt es am Anfang eine Drogeneskapade, wo man wieder die wie Verkommenheit zeigen möchte und die, wie langweilig den Leuten ist und so weiter. Und die rauchen alle Marihuana. Formulierung ist schon mal wieder so klassisch, so wie wenn der 70-Jährige von Drogen erzählt, aber egal. Und haben die absolut abgespacedesten Halluzinationen aller Zeiten.
Ja.
LSD, fine with it. Irgendwelche Psychedelika, völlig okay. Aber entweder hat Orno die kranksten Trips auf Marihuana gehabt, die es gibt und ist der Einzige damit.
Oder sie haben ihm was reingepanscht.
Das, oder er hat das nie genommen und hat aber gehört, ja, das ist eine krasse Droge.
Ja. Arno war tuberkulosekrank, wenn der auch nur ansatzweise vollgepumpt mit Medikamenten war. Könnte vielleicht auch wirklich ein Marihuana-Joint schon gereicht haben, um den bis auf den Mars zu befördern. Ansonsten reden wir hier von Südamerika, also von La Coca Nostra.
Ja, aber dann schreibt doch
den einen oder anderen Agave-Schnaps.
Aber auch das, die Mischung schreibt macht. Doch dann ja, nicht Marihuana. Aber das hat mich ja an was erinnert, so wie früher Prävention in Schulen stattgefunden hat, wo man in jede Droge alles reingepackt hat, wie gefährlich das ist. Und also du kommst auf dein Leben nie wieder zurecht.
Alles Einstiegsdrogen.
Ja, beim ersten Mal ist gratis. also, sorry, aber da war ich schon, solche Sachen reißen mich aus einer Story raus. Weil ich mich dann erstmal kurz aufrege und dann denke, vielleicht haben die auch einfach eine Psychose, die müssen gar keine Drogen nehmen dafür. Oder die sind so voll, dass sie denken, sie wären Franco. Oder die eine glaubt ja als Evita Peron. Was ich auch ziemlich lustig fand, aber egal.
Also ja, oder der eine, der rausgeflogen ist aus Venezuela, weil er seinen Papageien Bolivar genannt hat. Also
fand ich auch lustig.
Nette, lustige Seitengeschichte. Ja, war eine gute Seitengeschichte.
Aber ich hätte dann eher Bolivien genannt, by the way.
Ja, das ist nämlich nach Bolivar benannt.
Das Buch nicht. Der Leser in den 50ern, hätte sich vermutlich damit überhaupt nicht drum gekümmert. Und jetzt führe ich euch jetzt einfach mal zu einer Frage, die wir jetzt endlich mal klären.
Nee, eine Sache habe ich noch, Alex, die ich dich fragen muss. Bitte. Hast du auch im Buch solche lustigen Anmerkungen? Also so kleine Sternchen, wo Begriffe erklärt sind?
Auf den ersten 30, 40 Seiten, ja. Ah ja, Superman ist ein populärer Held der sogenannten Comic-Strips.
Das fand ich sehr lustig.
Das fand ich cool,
weil man da so ein...
Dann wissen wir, für wen es geschrieben ist.
Nee, nicht mal nur aber das, es gab sondern später dass mal das irgendwo in den 50er Jahren in Deutschland noch kein Mensch kannte. Oder in den 80ern.
Ja.
Oder zumindest nicht in der Größenordnung, weil heute, wenn du Superman sagst, sagen alle... Ja, musst du nicht erklären. Weiß ich, was es ist. Also ich glaube, selbst wenn ich meinen Eltern das jetzt sagen würde, die wüssten, wer Superman ist.
Aber damals andere, weil das eine der populäreren Verweise ist. Die restlichen Sachen wusste ich auch nicht. Das ist eine, dieses spezielle Gericht, was über unsere Fleischsuppe oder so oder unsere
Eintopf. Ja, das war völlig richtig.
Das war der Rest, die restlichen Sachen waren auch alles.
Das ist Aficionado. Oder wie auch immer man das ausspricht.
Aficionado? Das kannte ich auch.
C?
Ja, was kannst du? Ein Aficionado? Jemand, der so einfach etwas extrem feiert?
Ja, okay. Nehme ich mal so hin.
Sorry. Gut.
Was will das Buch denn sein?
Ja. Es ist keine Kriminalliteratur, wenn ich das mal anmerken darf.
Ja. Nee, also kriminellmäßig kommt nichts vor. Es ist eine Mischung aus Abenteuerroman und Thriller, würde ich sagen.
Yep.
Thriller durch diese Elemente mit der Sabotage auch und so weiter. Abenteuerroman eher am Anfang und eher in Klammern, weil es hat jetzt auch nicht die klassischen Merkmale eines Abenteuerromans. Also es ist jetzt nichts, wo man das Gefühl hat, ja, da wär ich gern dabei. Also,
Ich würde nach wie vor noch das Drama in den Raum werfen, weil es ist eine tragische Geschichte
letzten Endes. Es ist eine tragische Geschichte, das stimmt schon. Aber auch sind da Lehren mit dabei?
Strandet nicht in Südamerika? Muss eine Lehre dabei sein?
Nee, natürlich nicht, aber bei dem.
Ihr habt alles genannt, was ich schon als Idee hatte, deswegen kann ich nichts mehr ergänzen.
Vielleicht kriegen wir die Frage ja gleich nochmal beantwortet. Wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, ist es denn gerechtfertigt, dass das vor 75 Jahren so ein Bestseller war?
Ja, ich finde schon, weil die Handlung als solche ist schon echt cool.
Ja. Und würde die heute noch funktionieren?
Ja. Ich glaube, du könntest auch, wenn man jetzt nicht gerade Netflix heißt, da einen richtig coolen Film draus machen. Denn es hat mich auch von der Grundidee, nur von der Grundidee, so ein bisschen an Mad Max Fury Road erinnert. Weil die ja dort auch so durch die Wüste rasen. Das sind so meine Bilder, die ich dann im Kopf habe. Dort geht es ein bisschen schneller und die werden aber verfolgt. Das passt also dann nicht so richtig, aber so von der Grundidee. Und wir müssen uns doch mal vorstellen, 1952, wie die Welt da hier aussah. Da hatte doch kein Mensch eine Vorstellung davon, wie die Welt in Guatemala aussieht, wie Cannabis funktioniert, Marihuana funktioniert. Das heißt, wie also das Buch, dass das funktioniert, kann ich völlig nachvollziehen.
Und es hat was Filmhaftes. Es hat auch als Buch schon gerade in der zweiten Hälfte, wo sie auf diesem LKW sind.
Es zieht das Tempo ganz schön an. Ne?
Das Tempo zieht an, obwohl das Auto im Zweifelsfall nicht schneller fährt.
Genau.
Und da hat es was Filmhaftes. Da wirst du ein bisschen durch die Handlung auch durchgetrieben und da gibt es auch, also das hat mich ja genauso gepackt.
Also ihr habt das jetzt schon gesagt. Ich wollte nämlich auch darauf hinaus, wir hatten ja der talentierte Mr. Ripley gelesen. Und da hatte ich ja gesagt, das Buch funktioniert vielleicht deswegen auch, weil es den Leser so ein bisschen ans Mittelmeer entführt und das Dolce Vita und so weiter, was wir damals gesagt hatten. Und das Buch erschien ja 1955, ja, ne? Ripley war 55. Jetzt reden wir hier 5 Jahre eher, aber letzten Endes ist ja das Drumherum dasselbe. Der Krieg ist vorbei, die Wirtschaft erholt sich so ganz langsam, so der erste Wohlstand kommt bei den Menschen an und man ist aber noch nicht in der Lage, die Welt zu bereisen. Mhm. Also nicht günstig jedenfalls. Das heißt, heute kann man sich auch mit wenig Geld durchaus eine Reise, keine Ahnung, quer durch Europa leisten. Das war ja damals noch nicht der Fall. Das heißt, Literatur war eine, Fernsehen im klassischen Sinne, in diesem großen Stil gab es ja auch noch nicht. Das heißt, die Literatur war vielleicht neben dem Kino zu der Zeit eines der Möglichkeiten, gedanklich irgendwo hinzureisen, der Welt im Hier und Jetzt zu entkommen. Und es ist ja keine schöne Welt, in die uns Arnaud hier entführt. Ja, es ist ja eigentlich eine sehr dreckige, dieses. Selbst später, als das Reisen billiger wurde, war ja der Ort, wo Arnauds Roman spielt, nicht der Ort, wo du als Tourist hingekommen bist. Das war ja noch mal dahinter. Ne? Also das war ja nur was ganz Exotisches. Und vielleicht hat das auch deswegen informiert, diese Weltflucht, dieser Weltschmerz oder nee, nicht diese Fern, wie sagt man, dieses Fernweh, was es vielleicht damals gegeben hat, bedient das Buch vielleicht auch dahingehend so ein Stück weit, indem es den Leuten eben sagt, passt auf, es ist nicht überall so toll, wie ihr euch das vorstellt.
Das schafft gute Literatur aber immer mal wieder. Ne? Ich meine, die ganze Horrorliteratur im 19. oder 18. Jahrhundert, wo sich die Adligen auf irgendwelchen Chateaus getroffen haben und sich irgendwelche Gruselgeschichten erzählt haben, die Kamerun ja auch.
Ja. Gut, ist ein bisschen älter, aber.
Ja, genau. Stimmt. Nee, ich bin jetzt schnell gesprungen von Lovecraft und Co. bis nach vorne zu
Boccaccio.
Genau. Also sowas gab es ja schon immer, dass man so einen gewissen Eskapismus haben wollte oder dass dass Literatur einen Eskapismus bedient.
Ja,
das stimmt. Und das haben wir auch jetzt wieder mit diesen ganzen Romanticy-Sachen. Das ist auch eine Form des Eskapismus und des Masseneskapismus in einer Welt, wo alles irgendwie ein bisschen nicht so ganz sicher ist, flieht man sich in andere Welten. Das ist auch vollkommen okay und das ist was die Literatur halt immer schon geleistet hat und leisten konnte. Und das ist halt eine Abenteuergeschichte, die einen in fremde Länder genommen hat, die man so nicht kannte, weder von Bildern oder nur von wenigen Bildern oder nur aus Erzählung.
Und da sind wir nämlich wieder bei der Frage, die du gestellt hast, lieber Philipp, was will das Buch eigentlich sein und was will es uns sagen? Ich hatte gehofft, wir finden hier eine Antwort. Ich finde, viel weiter sind wir jetzt auch nicht gekommen, außer vielleicht, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass Arnaud hier einen aufklärerischen Hintergedanken hatte für dieses Buch.
Aber erstmal, Max wollte, glaube ich, irgendwas gerade erwidern auf das Thema Eskapismus und Co. Und dann habe ich noch eine Idee
wird
das Buch sein.
Ja, ich glaube, das Buch bedient auch eine ordentliche Portion Anti-Amerikanismus, die in den 50ern in Frankreich durchaus auch en vogue war. Und Eskapismus bin ich immer skeptisch bei der großen Anzahl. Also wir hatten über die Tropes gesprochen bei neuer Literatur, bei den Pastellbüchern. Wenn eine Welt unsicher und krisenhaft ist, dann sind irgendwelche Rape-Stories vielleicht nicht das, was die jungen Frauen gerade eigentlich bräuchten. Oder, und jetzt mache ich das Fass wieder groß, vielleicht geht's ihnen zu gut. Und du wirst in Damaskus kein Tatort haben im Fernsehen. Du hast Mord und Totschlag schon überall. Du musst da kein Tatort gucken. Wo hast du ein Tatort und wo hast du diese ganzen crazy Thriller-Horror-Sachen? In Schweden und Deutschland. Und Norwegen. Ländern, wo das sehr unwahrscheinlich ist, dass du in so eine Geschichte reinkommst. Und dann kann ich deine Eskapismus-Idee durchaus teilen, dass man sagt, ne, das unterhält mich. Ist doch witzig, ist doch interessant.
Wohliger Schauer.
Genau, wohliger Schauer, wissend, ich bin hier in meiner wunderschönen Wohnung und alles ist ruhig und entspannt, mir kann eigentlich nichts passieren. Und da bin ich schon bei dir. So, und das kann dieses Buch auch definitiv. Und der Nervenkitzel.
Ob es das gewollt hat, ist die Frage. Das würde ich jetzt mal nicht intendieren. Also, es ist das, was es bewirkt hat, vielleicht. Ja.
Ich hoffe, ich kann euch wieder hören.
Ja, wir hören dich auf jeden Fall.
Wir hören dich auf jeden Fall.
Ja, ich habe zwischendurch immer mal so Packet-Loss-Momente, wo ich mal 10 Sekunden raus bin und dann hoffe, dass ich irgendwie wieder ins Gespräch reinkomme und einfach nur so tue, als würde ich gut zuhören.
Sehr gut. Und wir haben auf
das erklärt gewartet. Einiges. Sehr schön. Gut, nehmen wir weiter. Du würdest immer?
Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ich
okay,
bin jetzt wieder raus. Also, klar.
Okay. Sehr gut. Gut. Also.
Ja. Endabrechnung. Los jetzt.
Endabrechnung.
Ich habe vorhin angefangen mit der Kurzeinschätzung. Ich mache einen Abschluss.
Dann fange ich jetzt an, ne? Okay. Also unterm Strich, kein Krimi, das habe ich aber auch nicht erwartet, das habe ich auch komplett ignoriert, weil ich habe hinten, ausnahmsweise, weil wir letztens die Folge zum Klappentext gemacht haben, auch hinten drauf nicht gelesen, um was es geht, sondern nur so ein bisschen das, was du halt uns am Anfang mal gesagt hast, was wir jetzt lesen. Und ich wurde wirklich gut unterhalten. Das war ein tolles Buch dafür, aber ich gebe auch Max vollkommen recht, was du am Anfang gesagt hast. Ist jetzt nichts, was ich nochmal lesen würde oder was ich direkt empfehlen würde. So, das musst du unbedingt mal gelesen haben. Aber es ist wirklich eine gute Geschichte dafür. Also, das ist so ein klassisches Buch, wenn man das mal in einer Krabbelkiste findet und an der Bushaltestelle sitzt und gerade nichts zu lesen dabei hat und sagt, ich fahre heute, keine Ahnung, in eine andere Stadt, irgendeine Stadt mit einem Zug, wo du nur 2-3 Stunden hin brauchst, dann liest du das mal auf dem Weg. Wie so ein Groschenheft. Und genau in diese Kategorie fällt das für mich. Jerry Cotton. Oder John Sinclair. Vielleicht ein Ticken drüber, weil die Geschichte komplexer ist, weil die Figuren komplexer sind. Also nicht ganz so platt sind, aber vom Unterhaltungswert schlägt das für mich in diese Kerbe. Also das ist nichts, was jetzt ewig nachwirkt, wo man große Charakterstudien hat, wo man noch in Jahren drüber nachdenkt und sagt, ja, damals lohnende Angst, das hat mich lange beschäftigt noch danach, wie und warum jetzt in diesem Führerhäuschen das und das passiert ist und was die da gemacht haben und so weiter. Nee, also das ist ein Buch, was unterhalten hat, was durchaus auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, nämlich würde man sich anders verhalten in dieser Situation oder in diesen Situationen, in denen sich die Figuren befinden? Ich glaube, man kann es auch immer noch gut verfilmen, nämlich als das, was Alex es vorhin genannt hat, nämlich als Kammerspiel. Mit 2 starken Charakterschauspielern kann man da, glaube ich, viel draus machen. Aber, also ohne den ganzen Rassismus und die Frauenfeindlichkeit und diesen ganzen Überbau am Anfang. Also wirklich zusammenstauchen auf das Wichtigste, auf das Kernelement und dann ist das eine echt Top-Geschichte. Unterm Strich gebe ich trotzdem nicht mehr als 6 Punkte.
Gut, ich bin das Sandwich-Kind.
Mhm.
Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Doch vielleicht mit einer Richtigstellung. Ich habe es war jetzt das zweite Mal, dass ich das Buch gelesen habe. Ich hatte es schon mal gelesen, vor einigen Wochen nämlich das erste Mal. Und muss vielleicht sogar noch, nicht nur ein paar Wochen, sondern vielleicht vor Monaten, vielleicht habe ich es im Dezember gelesen, kurz bevor wir uns im Januar dann eben entschieden, dass wir es mit reinnehmen. Ich glaube, da hatte ich auch gesagt, ich habe es gelesen, hat mir ganz gut gefallen und so weiter. Und dann habt ihr dann gesagt, ah ja, komm, dann können wir es doch lesen, etc., etc. Also es ist jetzt das zweite Mal, dass ich es gelesen habe. Und es ist in diesen wenigen Wochen gut gealtert. Also es hat jetzt tatsächlich noch mehr Spaß gemacht, als es vorher zu lesen. Es ist hervorragende Unterhaltungsliteratur. Und es war auch schon vor 75 Jahren hervorragende Unterhaltungsliteratur. Und das wäre jetzt für mich tatsächlich schon ein Grund zu sagen, ja, es ist nicht unbedingt vielleicht dieses absolute Must-Read, aber es ist ein Buch, was man durchaus mal lesen könnte, wenn man mal die Zeit dazu findet. Weil einerseits ist, wie gesagt, es ist im kollektiven Gedächtnis der irgendwo drin. es war ja halt ein Mega-Erfolg damals, vor 75 Jahren mittlerweile. Das ist halt einfach mal ewig lange her. Es ist thematisch, würde ich sagen, fast schon alleinstehend. Also ich, zumindest mir persönlich, fällt es jetzt eigentlich jetzt auf die Schnelle nichts ein, was von der Geschichte her mit dieser vergleichbar wäre. Es gibt hunderte Abenteuergeschichten, es gibt hunderte Dramen, ganz, ganz klar, aber diese Idee, Nitroglycerid durch den Dschungel zu transportieren auf unebenen Straßen, gibt es, so glaube ich, an dieser Stelle kein zweites Mal. Das heißt, auch das wäre durchaus ein Grund. Und das wäre auch der Grund, warum es sehr wohl irgendwo im Gedächtnis bleibt. Weil es ist halt, gut, es ist nicht unbedingt das, also heute nicht mehr das Buch und nicht mehr das Thema für irgendwelche kulturellen Referenzen wahrscheinlich. Also wenngleich ich vor einiger Zeit, bilde ich mir ein, bei 9gag oder auf Twitter, also X, irgendwo ein Meme gesehen habe. Und das führt mich zum nächsten Thema der Frauenfeindlichkeit. Die Verfilmung aus den 50ern war hervorragend. Man hat es da aber auch da mit der Frauenfeindlichkeit nicht ganz so ernst oder nicht ganz so genau genommen. Es gibt eine Szene, wo, ich weiß bloß nicht, wie die Schauspielerin heißt, den Boden in irgendeinem Lokal wischt und einen, ich sag mal, mehr als großen Ausschnitt zeigt. Das hat also auch damals schon funktioniert. Auch da hat die Frau schon wahrscheinlich eher so als Werbefilmchen im Film für den Film gedient. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich gebe dem Ganzen 8 Punkte. Es ist tolle Literatur. Es ist nicht die Literatur, da gebe ich dir, Philipp, recht, da gebe ich auch Max, das wirst du wahrscheinlich auch gleich nochmal sagen. Es ist nicht diese große Literatur aller, keine Ahnung, wen wir da schon alles gelesen haben. Aber auch im Bereich der Unterhaltungsliteratur sticht dieses Buch heraus, eben thematisch und aufgrund seiner Verkaufszahlen vor vielen, vielen Jahren.
Ja, jetzt bin ich wieder der Spaßverderber und der Spielverderber, aber ich fand das Buch unterhaltsam, aber mittelmäßig. Mir hat die Geschichte grundsätzlich gut gefallen, aber es gab zu viele Ärgernisse dabei. Immer wenn ich dachte, oh, jetzt könnte es interessant werden, wir könnten was über die Kultur des Landes und die Sorgen und Ängste der Bürger dort vor Ort erfahren, war die Szene 30 Sekunden später oder 6 Zeilen danach vorbei und wir sind an einem neuen Ort. Was man dem Buch positiv anrechnen muss, ist sein Pacing. Zumindest ab dem Moment, wo sie wirklich auf die Geschwindigkeit im Fahrzeug auch achten müssen. Nichtsdestotrotz, es wird für mich wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass ich das Buch gelesen habe. Vielleicht, wenn ich den Film gesehen habe, überlege ich dann nochmal zu gucken, okay, was ist gleich, was ist unterschiedlich. Ich habe mich zwischendurch unterhalten gefühlt, habe aber auch gemerkt, dass ich mich zum Lesen zwingen musste, weil ich bei Thrillern, die jetzt nicht von Dan Brown sind, durchaus häufiger das Gefühl habe, ja, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung es geht und ich ahne, wie es enden wird. Allerdings, fairerweise, es will ja jetzt auch keine Weltliteratur sein, es möchte unterhalten. Das hat es in Teilen definitiv. Und wenn ich jetzt Pro und Contra abwäge, bin ich am Ende für mich bei 5 Tonnen Nitroglycerin. Ich brauchte jetzt noch eine gute Währung. Das war das Schnellste, was mir eingefallen ist. Unsere Leserinnen und Leser möchte ich bitten, wenn sie fertig sind mit dem Hören der Folge, bei Spotify und oder Instagram Nitroglycerin zu kommentieren. Das würde uns sehr gefallen und wir würden sehen, wie ihr das schreibt. Schlagt nicht nach.
In der französischen Schreibweise.
Oh Gott.
Dann müssen wir.
Wird das anders geschrieben im Französischen? Nee, egal. Ich fand es okay. Und mehr gibt es von mir auch nicht als ein okay.
Ja, das ist ja auch vollkommen legitim. Es muss ja auch nicht jedes Buch wirklich große Literatur sein. Und wir haben ja auch festgestellt, es hat nicht mal den Anspruch daran, das zu haben. Gerade das Pacing ist dann essentieller Punkt. Wenn das Buch 100 Seiten länger wäre, wäre die Vorhersehbarkeit auch ein echtes Problem gewesen.
Dann so stört aber, hat Max wieder vollkommen recht, dann wäre die Charakterzeichnung wiederum sehr, sehr schlecht, weil noch 100 Seiten weiter mit exakt denselben Charakteren ohne Entwicklung wäre nicht gegangen.
Ja, das richtig. Stimmt. Deswegen ist aber die Länge wirklich das große, der große Pluspunkt für das Buch.
Und genau.
Ja. Weil du kannst, du weißt schon, was als nächstes passiert, aber in dem Moment, wo du es liest, ist es dann auch schon vorbei und dann geht es in die nächste Szene. Und damit ist das nicht schlimm, dass du das weißt. Und dann ist das okay, dann liest du da so drüber weg, als wenn du dich da 100 Seiten irgendwo hinquälst, wo du weißt, mir ist vollkommen klar, wo das jetzt hingeht. Also, Bursche, fass dich kurz. Max.
Ich möchte jetzt kurz eine lustige Idee einbringen. Wir stellen uns vor, das Buch wäre geschrieben worden von Thomas Mann. Es gäbe keine Verfolgungsjagd. Keine der sieben Wendungen wäre aufgetaucht. Die säßen nur im Auto und würden sich über die Welt und Politik, Musik, Kunst, Kultur unterhalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich das auf 700 Seiten trotzdem nice gefunden hätte.
Wahrscheinlich,
ja. Ersetze quasi alles, was dieses Buch ausmacht, und ersetze es durch etwas anderes und lass es von Thomas Mann schreiben.
Immer noch, gutes würden Buch. Immer noch Nitroglycerin fahren vielleicht, aber das wäre halt so, das mega bleibt, abgedichtet, okay. Und da könnte gar nichts passieren eigentlich. Plot-Twist, das wäre übrigens zwischendurch, war das eine Erwartungshaltung von mir, das ist alles bloß ein Test. Die kommen an und stellen fest, ja, es war bloß Wasser. Und hassen sich alle. Ich überlege, wer würde so ein Buch schreiben, bei dem sich am Ende rausstellt, es war nur Wasser. Also beim Film wäre es M. Night Shyamalan, der hier Sixth Sense und sowas gedreht hat. Welcher Buchautor?
Das wäre Betrug am Leser gewesen.
Das wäre Sebastian Fitzek.
Du hast diesen allwissenden Erzähler drin und der erzählt mir die ganze Zeit, wie spannend es ist, und am Ende, übrigens, ist Wasser.
Sondern dass der Chef dann sagt, ja, nicht, wir wollten ja erstmal nur testen, ob er es wirklich könnte.
Und dann ist die große Frage, warum ist der eine LKW trotzdem explodiert?
Das wäre cool, ne? Der wäre
einfach eine Landmine. Egal. Wir
verrennen. Dann sind wir bei dem französischen neuen Film. Ja? Ja. Da geht es so Land über Land.
Egal.
Gut, aber ohne das jetzt hier in die Länge ziehen zu wollen. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommentiert Nitroglycerin, wenn ihr die Folge bis zum Ende durchgehalten habt. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir versuchen jetzt noch eine Buchbesprechung vor der Sommerpause hinzubekommen. Es gibt so ein paar persönliche Dinge, die jetzt anstehen. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass die nächste Folge sich in irgendeiner Form verzögert, dass wir Zwischenfolgen einschieben müssen oder ähnliches. Dazu aber dann zu gegebener Zeit mehr. Mhm. Ansonsten haben wir jetzt als nächste Folge geplant, unsere große, wirklich große Folge wahrscheinlich, zum Thema, was ist das, Romantasy? Ich glaube, es läuft unter diesem dem Genre, das nächste Buch, was wir lesen. Wir sind gespannt. Es wird wieder so eine Buchbesprechung wie die Stephanie Meyer Buchbesprechung zum letzten Twilight-Buch. Das heißt, wir lesen etwas, was und überhaupt nicht unseren Lesegewohnheiten entspricht und versuchen,
aber
das möglichst objektiv
und fair
zu beginnen.
Gästinnen?
Genau.
Bei denen eine aus der Fanbase dieses Genre stammt.
Das wird eine spannende Folge.
Das Ganze auch ein bisschen spannend zu machen, ja.
Genau. Also wir sind dann zu fünft. Wir versuchen, das objektiv zu besprechen und schauen wir mal, was dann dabei rauskommt. Und wie sehr wir uns jetzt da durcharbeiten müssen. Weil es sind, glaube ich, 700 Seiten, 800 Seiten? Das ist, glaube ich, schon...
Da muss man sich mal zwei Nachmittage zeigen.
Genau. Es wird spannend. Vielleicht posten wir hin und wieder unsere kurzen Verzweiflungsmomente auf Instagram oder Co. Ja, das ist cool. So, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Reinschalten. Ja. Bleibt gesund, lest was Tolles und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.
Bis dahin, ciao.
Tschüssikowski.